Schwarzwald versus Seiden.
Liebe Ringhörerinnen und Ringhörer, willkommen zur aktuellen Folge Schwarzwald versus
Seidel. Folge Nummer 5 bereits.
Und ich freue mich wirklich, euch heute wieder aus dem Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Das Thema heute liegt mir sehr am Herzen. Es wird um einen sagenumwobenen Schatz gehen, der als das One Piece in die Geschichte eingegangen ist. Muss man mittlerweile sagen. Und ich bin sehr gespannt, welche Gedanken du dazu einbringen wirst. Und meinen wunderschönen K.O.-Gedanken werde ich euch dann auch bei Zeiten präsentieren.
Ich muss ja sagen, ich war ja im ersten Moment sehr gespannt, wie du mir die Voicemail geschickt hast. So, warte mal, willst du jetzt über den Anime reden? Da bin ich schon 4 Folgen ausgegangen. Willst du über die Serie reden, die was ja nur eine Staffel bis jetzt gegeben hat? Willst du über den Manga reden? Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt.
Also ich möchte natürlich über alles sprechen, was diese Serie betrifft. Und wir werden sie natürlich wieder mit allen möglichen philosophischen Kauderwelsch von unserer Seite aufladen. Ja, wir sind, Schwarzwald sitzt mir gegenüber und ich bin der liebe Seidel, hoffentlich heute lieb. Und wir beginnen mit unserer ersten Runde.
Round 1, fight!
Für diese Folge ist meine Beobachtung das Wort Journal, beziehungsweise das Journal als neues Wort eigentlich für Diary oder Tagebuch schreiben. Und mit dieser neuen Art des Tagebuchschreibens ist eine neue Generation an Journalern oder Journaler irgendwie aufgekommen. Was hat dieses Journal, was bringt das mit sich? Irgendwie Reflexion, also das, was man am Tag erlebt hat, irgendwie zu Papier zu bringen. Es ist irgendwie befreiend. Es kann auch dazu führen, dass man vielleicht mit irgendwelchen Problemen, mit denen man gerade zu tun hat, dass man die nochmal aufschreibt. Und die ganz aktuelle Beobachtung, und dafür musst du mir eigentlich den Punkt zuschanzen, ist, dass bei meinem letzten iOS-Update auf dem iPhone hat sich eine Journal-App gleich mit eingeschlichen, die mich täglich dazu auffordert, da auch nicht nur physisch, sondern eben digital mein Journal fortzuführen. Man kann da alles Mögliche auch einstellen dazu, wann und wie oft. Und das ist meine Eröffnung, meine Gegenwartsbeobachtung.
Alles klar. Also ich muss sagen, danke, dass du mir jetzt ein bisschen Licht in das Ganze bringst, was diese App nämlich... Ich habe das gesehen. Ich habe das Update auch gemacht. Wir sind ja beide solche Apfelkinder. Ich habe die App gleich wieder gelöscht. So, Journal interessiert mich nicht, gelöscht.
Wie schade. Na, man mag davon halten, was man will, wenn man jetzt so eine App benutzt oder physisch
macht. Ich tue mir schwer, dir jetzt tatsächlich den Punkt zu geben. Zum einen, ich habe das als Kind in den 90ern schon random gefunden, die 5 Hanseln, die gesagt haben, ja, sie schreiben Tagebuch. Oder sie füllen ihr Poesiealbum.
Das ist ein bisschen so, das Journal ist jetzt was anderes als dieses Titeltagebuch, das wir vielleicht damals gekannt haben oder ich noch so als 90s-Kid.
Lass es mich so formulieren, um nicht zu weit in die Materie reinzugehen. Ich glaube, unsere lieben Ringhörerinnen können die aus der Bredouille retten, aber mich holst du mit dem Thema leider gar nicht ab.
Das ist schade. Vielleicht kann ich es noch irgendwann in der Folge anbringen. Schauen wir mal.
Eventuell. Na gut, es begab sich auf YouTube, dass der Algorithmus mir in letzter Zeit immer wieder Videos von einem einem Brüderpaar aus Frankfurt zuspielt, halber die Griechen, halber die Deutschen, soweit ich das verstanden habe, die vor einigen Jahren einen Barbershop in Frankfurt eröffnet haben und sie sich selbst als die Initialzündung für die Renaissance der Barbershops oder der Barbershop-Kultur in Deutschland bezeichnen. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass diese männerfokussierte Kultur, Bärte und Haare zu pflegen, zu trimmen, ganz viel in meinen Social Media Timelines auftaucht und eben jetzt vor allem besonders stark auf YouTube. Der Kanal heißt Störtebäcker und ist, glaube ich, das ist nicht der Name von dem Laden, aber das ist irgendwie so ein Social Media Guide zusammen mit den Brüdern. Und ja, Meine Beobachtung ist quasi die Renaissance der Barbershops.
Okay, da muss ich gleich mal reinfahren. Eigentlich irgendwie so zum Gegenschlag ausholen. Renaissance der Barbershops jetzt in Bezug auf online, das würde mich nämlich eher abholen als eine Renaissance der Barbershops generell, weil das beobachtet man ja, ich glaube, das ist ja fast so ein Phänomen unserer Generation mit diesem Hipster-Bart-Trends und auch generelle Bartwuchstrends, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich wieder aufgekommen sind, dass solche Barbershops, aber das ist ja schon ein Phänomen von vor 5 bis 10 Jahren, dass die irgendwie überall, vor allem auch in der Peripherie von Wien und bis in Wien mal was angekommen ist, dauert es ja doch ein bisschen von Berlin aus oder von New York aus. Das würde mich noch interessieren, ist das irgendwie mit einem Online-Phänomen, dass diese Barbershops online gehen? Weil diese Barbershops gibt es bei mir um die Ecke in Otterkring, das ist ein Außenbezirk von Wien, ein Randbezirk, gibt es schon lange. Also
Anmerkung der Redaktion. Als Wiener Randbezirke gelten gemeinhin Floridsdorf, Donaustadt und Liesing.
Die Online-Komponente sorgt zumindest dahingehend für Aufklärung, weil mir war bis jetzt auch nicht wirklich bewusst, dass ein Barber oder ein Barbier.
Geht es da darum, Männerfriseur inklusive Bartpflege?
Also diese Leute bezeichnen sich auch nicht als Friseur. Sie sagen, also die Ausbildung gibt es im deutschsprachigen Raum so gar nicht, sondern du kannst sie nur zu einem Friseur oder zu einer Friseurin ausbilden lassen. Mhm. Es ist ein ganz spezielles Handwerk, laut den Personen ein ganz spezielles Handwerk. Und ich dachte eigentlich ursprünglich auch immer, ein Barbier oder ein Barbershop ist primär für die Bartpflege da. Mhm. Aber so ist es. Da wären ganz klassisch Männerfrisuren geschnitten, es werden Bärte getrimmt, geschnitten und gepflegt und es wird also rund um das ganze Thema so ein bisschen aufgebaut mit, man kann dort auch einen Drink genehmigen und es wird ein bisschen Styleberatung gemacht und so.
Ich glaube, ich muss streng sein heute. Für die Beobachtung Barbershop wird's den Punkt nicht kriegen. Wofür du ihn bekommen hättest, als vielleicht noch als eigene schöne Beobachtung, mir spielt es jetzt immer wieder eigenartig, was der Algorithmus von mir da haltet, immer wieder solche Barbershop-Kurzvideos rein, das sind, glaube ich, so TikTok-Ableger und so weiter, wo aus so einem männerdominierten, teilweise so leicht misogynen Kontext heraus so behauptet wird, Frisuren, die in eine hier sozusagen plakativ hochgehaltene LGBTQ-Community passen, würden dort nicht geschnitten, sondern nur echte Männerfrisuren oder echte Männerbärte und so weiter. Und dass dann solche Videos ständig auftreten, so was denn jemand, der so LGBTQ-Frisur, was auch immer das dann in deren Denken bedeutet, was der hier zu suchen hätte oder was die dann beim Friseur verlangen. Ja. Und hier in diesem Barbershop würde eine richtige Männerfrisur geschnitten und ein richtiger Männerbart getrimmt und so weiter. Das ist gerade so eine Beobachtung von mir. Der Barbershop an sich ist mir eine Spur zu alt.
Alles klar, dann eindeutig ein Auftrag an euch, liebe Ringhörerinnen. Ihr habt wie immer 2 Wochen Zeit, uns Feedback zu geben, wer denn den besseren Pick hat, weil jetzt steht es gerade 0-0.
0-0.
Und ihr sagt es uns dann einfach, wir werden es auf Social Media dann nochmal präsentieren, ob ihr eher dem Journal oder der Renaissance der Barbershop-Kultur den Punkt gebt. Gut, dann kommen wir mal in die zweite Runde, würde ich sagen, oder?
Vollkommen richtig, ich freue mich schon so irre.
Round 2, fight!
Ja, meine Lieben, der K.O.-Gedanke, One Piece. Immer den Wolken hinterher.
Eine Legende auf der Spur.
Ganz richtig. One Piece ist ein mittlerweile für viele legendär gewordene Geschichte, Erzählung über die Reise einer Piratencrew, die sich auf der Suche nach dem sagenumwobenen One Piece sozusagen um die Welt in einem Boot bewegt. Wenn man mit Animes vertraut ist, wo du, lieber Schwarzwald, viel sattelfester bist wie ich und auch mit dem gesamten Manga-Output, den es so gibt international, dann kennt man das wahrscheinlich schon um einiges länger. Ich muss zugeben, ich habe es auch als Jugendlicher, als Kind schon auch gesehen, bin aber kein absoluter Fanboy gewesen. Dennoch hat mich die Serie, die kürzlich im Jahr 2023 auf Netflix gelauncht wurde, dann wieder zurückgeholt ins One Piece-Universum und ich bin irgendwie draufgekommen, wie sehr ich die Serie dann damals doch schon geliebt habe als Anime noch. Eben ganz kurz, das One Piece ist so dieses Ding, dass eigentlich diese Piratencrew, die von Monkey D. Ruffy oder Luffy oder je nachdem, welcher Sprachfamilie man angehört.
Ich bin ja ein Fan von deutscher Synchro bei Anime. Nicht bei jeder Serie, aber bei vielen und gerade bei One Piece, finde ich, war es immer recht gut gemacht. Ergo würde ich jetzt für die Folge mit dem uns vertrauten Ruffy gehen.
Okay, also Ruffy ist der Kapitän einer Piratencrew, die über die Serie immer mehr Zuwachs bekommt, immer mehr Figuren, skurrile Figuren dazukommen. Und sie sind eigentlich, wenn man jetzt so die Meta-Geschichte erzählen will, ständig auf der Suche nach diesem One Piece, diesem sagenumwobenen Schatz, der, wenn ich richtig informiert bin, bis heute noch nicht gelüftet wurde oder aufgedeckt wurde, was eigentlich dieses One Piece ist. Es gibt natürlich wahrscheinlich unzählige Fantheorien dazu und so weiter, aber das soll uns in dieser Folge gar nicht so sehr interessieren. Ich habe deshalb dieses Thema gewählt, weil ich glaube, viele popkulturinteressierte Leute, auch welche, die auf Netflix unterwegs sind, Menschen, die sich mit moderneren Popkulturauskopplungen gerne beschäftigen und gerne solche Serien bingen, haben diese Serie gesehen. Sie ist wirklich durch die Decke gegangen. In manchen Rankings heißt es, dass sie sogar über der super erfolgreichen Serie Wednesday war. Das kommt immer dann darauf an, wie man diese Zählungen sieht. Das soll an dieser Stelle aber auch gar nicht so wichtig sein. Die Heldenreise, die da drinnen vorkommt, nämlich die Reise unserer Helden, dieser Piratencrew, die aus ganz vielen verschiedenen Charakteren besteht, ist deshalb so spannend, weil sie ja kein richtiges Ende nimmt. Zumindest in der Serie, die wir auf Netflix jetzt sehen konnten, nicht. Und auch in der Auskopplungsserie der Mangas bzw. des Animes gibt es noch kein Ende. Was spannend ist, gerade bei einer Heldenreise, weil die ja normalerweise so an ihr Ende kommen sollte und dann irgendwie die Figuren mit einer Veränderung zurückkommen. Spannend ist auch, und das wäre so eine Frage an dich, ist das die erste wirklich erfolgreiche Manga-Adaption oder Anime-Adaption im Serien- oder Filmformat mit Realfilmfiguren? Sagt man noch Realfilm? Ich weiß nicht gar nicht,
wie man das nennt. Glaube ich, der gängige Begriff ist like Live-Action-Variante quasi. Mhm. Und das kann ich da beantworten. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht annähernd eine einzige Serie oder eine einzige Verfilmung geschafft, so viel positive Resonanz zu sammeln, wie die One Piece Live-Action-Auskopplung letztes Jahr im Sommer. Und man muss auch sagen, zu Recht. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Serien hat man hier zum einen den Mangaka, bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt komplett falsch habe, ich glaube Oda ist sein Name, einbezogen hat. Also er konnte quasi zu jeder Folge Input geben, er konnte gewisse No-Gos und Musts definieren und er hat jeder Folge auch quasi seinen Segen gegeben. Das ist zum einen sehr spannend, weil das ist quasi tatsächlich etwas Neues gewesen, während hingegen bei Anime-Umsetzungen das eigentlich Standard ist, dass der Mangaka oder die Mangaka eigentlich eingebunden wird. Und auf der anderen Seite hat man sich bei dem Cast wirklich Gedanken gemacht, welche Leute diese uns bereits liebgewonnenen Charaktere wirklich personifizieren. Und damit muss man auch sagen, die Casting-Crew hat in dem Fall wirklich alles richtig gemacht, weil jeder einzelne von Ruffy über Sanji über Nami quasi gefühlt für diese Rolle geboren war.
Ja, also eigentlich eine sehr spannende Sache. Hier an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, die Serie wirklich sich anzusehen, sie zu genießen und auch gerne dann das Anime zu beginnen, vielleicht auch in den Manga reinzulesen und da wirklich sich mal gut einzuarbeiten. Es ist eine richtig schöne Sache, das zu sehen. Was hat das Ganze mit unserem Podcast zu tun? Eine ganz spannende Sache, die bei One Piece eine große Rolle spielt und ich glaube auch bei allen drei Auskopplungen, die wir jetzt schon genannt haben, dem Manga, dem Anime und jetzt der aktuellen Netflix-Serie, dass es darum geht, seinen Träumen nachzujagen und dabei gleichzeitig aber auch das Richtige zu tun. Und das in Form von Outlaws, die auf einem Piratenschiff leben. Die Piraten als die Outlaws schlechthin, also die, die sich außerhalb des Gesetzes bewegen und dort dann sozusagen eigentlich als Verbrecher agieren, aber gleichzeitig das Richtige tun, also den Träumen nachjagen. Und da hat für mich One Piece einen spannenden ethischen Fokus innerhalb. Ich kann jetzt nur den Piratenkapitän Ruffy ganz kurz mal zitieren. Er sagt mal, frei zitiert jetzt, jeder sollte seinen Träumen nachjagen und sich von nichts und niemanden davon abhalten lassen. Da kommt jetzt mein K.O.-Gedanke ins Spiel. Hier trifft für mich ein ganz großer Punkt westlicher Weisheit auf östliche Weisheit. Und die möchte ich jetzt ein bisschen wieder sehr wissenschaftlich, unwissenschaftlich für dich formulieren. Westliche Weisheit, die irgendwie so im Kern besitzt, alles, was ich nicht ertragen kann, aber ändern möchte, sollte ich ändern. So ein Kernpunkt der westlichen Weisheit, die ich irgendwie so bei den Griechen angefangen, über unterschiedliche Denkstrukturen in der Stoa und dann später auch in der deutschen Idealismus, in der Philosophie generell, in der westlichen Philosophie ankommt, während auf der anderen Seite östliche Weisheit in ihrem Kern sehr oft einen Moment besitzt, wo es darum geht, alles, was ich nicht ertragen kann, aber sich nicht ändern lässt, akzeptieren muss. Pauschal könnte man sagen, das hängt auch mit fernöstlichen Religionstraditionen zusammen. Im Buddhismus findet das zum Beispiel sehr einen großen Eingang. Ein Akzeptieren schlimmer Situationen, die ich nicht ändern kann. Und jetzt für mich der K.O.-Gedanke ist der, das Manga, der Anime, die Serie One Piece zeigen eine Figur als Hauptfigur, die so gar nicht in diese östliche Weisheitstradition passt, sondern ganz stark im europäischen Gedanken verankert ist. Ich als Person jage meinen Träumen nach, verwirkliche die und ich lasse mich durch nichts und niemanden davon abbringen. Für mich war das so ein bisschen auch darum vorhin die Ankündigung mit dem Journal, so ein bisschen aus der modernen Stoa, aus diesem modernen American Philosophy Denken. Da steckt so etwas drinnen wie, nimm dein eigenes Schicksal in die Hand, du kannst auch ruhig journalen, schreibst deine Sachen auf, verwirkliche deine Träume, du musst ihnen nur nachjagen. So ein bisschen, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Life-Coaches, die sagen, fülle auf eine Seite 10 Dinge, 10 Ziele, die du erreichen willst, streiche 7 davon durch, die 3, die dir übrig bleiben, schreibe dazu, wie und wann du sie verwirklichen willst, schau dir das an, das am leichtesten und am einfachsten zu verwirklichen an, wirf es weg, das am zweiteinfachsten zu verwirklichen ist auch und das dritte, geh das genau nach diesem Plan an, dann bist du erfolgreich. Eine eigenartige Struktur, aber das kommt ein bisschen ja, so durch und für mich war das in der Serie auch so eine Sache, wo ich sage, der K.O.-Gedanke ist Monkey D. Ruffy als die Person, jage deinen Träumen nach und verwirkliche sie und lass dich von nichts und niemanden davon abhalten, einfach eine klassische Figur westlicher Weisheitstradition. Und jetzt bin ich gespannt, wie deine Reaktion auf meinen K.O.-Gedanken aussieht.
Lieber Seidel, du hast da jetzt leider Gottes dir den falschen Gegner für diesen K.O.-Gedanken ausgesucht. Weil dein Ansatz, ich verstehe, er ist gut und wenn man sich, und ich würde mal sagen, wenn man sich auf philosophischer Ebene mehr mit den östlichen Traditionen beschäftigt, aber nur oberflächlich mit Anime oder Manga-Kultur, dann möge es schon so wirken. Doch die Figur des Monkey D. Ruffy als solche, als der klamaukige Protagonist, der als eher quasi schon von Kindheit an eher als der Ausgestoßene zum Stärksten, zum Tollsten und zum Helden heranwächst, ist tatsächlich nichts Neues und ist tatsächlich sinnbildend für das komplette Genre der Shonen-Manga und Anime.
Shonen.
Kurz zur Erklärung, genau. Shonen sind speziell an junge Männer und junge Burschen
gerichtete Anime, also eher Burschen, so klassische Teenager. Beste Beispiele davor Dragon Ball, ich glaube zeitgleich Naruto und die Folgeserien. Aktuelle Beispiele wären zum Beispiel Jujutsu Kaisen oder Demon Slayer oder Kimetsu no Yaiba. Und es ist ein wiederkehrendes Motiv. Es ist immer der junge, meistens eher einsam lebende Bursche, der als...
Können es auch Mädchen sein oder queere
Die Charaktere? Würden eher in das, ich nenne es mal, ist es das Seinen-Genre? Wenn es an junge Mädchen gerichtet ist, hat es einen eigenen Namen. Also es gibt so eigene Namen für die vier junge Mädchen, junge Burschen, ältere Mädchen. Für diese vier Alters- und Personengruppen gibt es quasi so gerichtete Genres. Und diese klassischen Haut-drauf-Mangas, wo quasi der Protagonist sammelt eine Freundesgruppe um sich, wird stärker, stärker und ist irgendwann der Stärkste von allen und bekämpft alle seine Bösewichte, egal in welchem Setting. Und wenn du dir jetzt die Geschichte von Monkey D. Ruffy erzählst, der eben als kleiner Junge ein bisschen vernachlässigt von seinen Eltern, man weiß, es wird ja nur so ein bisschen angedeutet, Großvater kommt dann irgendwie ins Spiel, Großvater immer klassisches Thema.
Darum die Heldenreise, du hast diesen klassischen Mentor. Er ist dann auch die Teufelsfrucht, das ist so ein bisschen ein Artefakt, das ihn dann stärker macht.
Und dann quasi eigentlich am Anfang so irgendwie der ausgestoßen ist, aber dann Freunde findet, die wahre Freundschaft findet und dann stärker wird und den ersten großen quasi Gegner bezwingt. Was ja ein ganz klassischer Unterschied zum Beispiel zu amerikanischen Comics und Comic-Verfilmungen ist. Nehmen wir Batman als Beispiel, da kommen die Bösewichte ja immer wieder in so Schleifen. Es gibt den Joker nicht nur für eine Staffel und dann ist er für immer weg, sondern er kommt dann mal wieder, er ist dann im Gefängnis oder im Asylum, kommt dann wieder raus. Ja. Während im Japanischen ja meist, also in den Anime-Shows ja meistens quasi ein Gegner besiegt wird und dann hat der Protagonist oder die Protagonistin das nächste Level erreicht. Und dieselbe Story könnte ich dir jetzt auch für Naruto erzählen. Der kleine Naruto Uzumaki, der das Artefakt, den Kyuubi in sich trägt, den neunschwänzigen Fuchs, der quasi vom Dorf ausgestoßen wurde, weil er diesen Kyuubi in sich trägt, dann diesen Mentor in Form von seinem Lehrer hat, der ihm auf die Beine hilft, dann endlich Freunde findet, dann zum Ninja-Meister und später quasi seinen Traum. Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden. Bitte kurz weghören, wer sich vielleicht noch Naruto oder Naruto Shippuden anschauen möchte. Und dann später seinen Traum, Hokage zu werden, dann erfüllt und dann Hokage wird. Und Dragon Ball ist ein bisschen eine Ausnahme, weil Son Goku immer stärker wird und gegen immer stärkere Gegner kämpft. Aber grundsätzlich die normale...
Aber das ist ja bei One Piece ähnlich. Du hast das so ein Aufrüsten der Gegner und die Figuren werden stärker oder die Crew wird stärker. Genau. Die da kämpft.
Und genau deswegen würde ich dir tatsächlich jetzt komplett reinfahren und sagen, das ist nicht wirklich ein K.O.-Gedanke. Es ist vielleicht das, was vielleicht das Spezielle dran ist, es wurde jetzt quasi erstmalig, und das ist vielleicht das Besondere an dem, eine Live-Action-Serie mit so einem Plot quasi präsentiert. Aber grundsätzlich ist es nichts Neues und nichts Spezielles, was... Ich finde es schön, dass wir über das Thema reden, aber deswegen meine Objection, das ist kein K.O.-Gedanke.
Also für mich nochmal, um ihn noch einmal stark zu machen kurz, mein Vergleich der unterschiedlichen Weisheitstraditionen ist natürlich ein Pauschalismus und wie die meisten Pauschalismen an einem gewissen Punkt fehlerhaft falsch natürlich, weil er einfach zu allgemein ist. Aber ich würde doch sagen, da gehst du wahrscheinlich noch mit, dass es in der fernöstlichen Weisheit einfach diese Strukturen gibt, die viel stärker in die Richtung gehen. Das zeigt sich auch dann oft politisch in solchen Ländern. Das zeigt sich generell im gesamten asiatischen Raum, meiner Meinung nach zu einem höheren Prozentsatz, dass dort in der Weisheitstradition etwas drinnen steckt, dass den Umgang mit Dingen, die ich nicht verändern kann, mit einer gewissen Genügsamkeit, mit einem Ausgleich oder so zieht. Während die westliche Tradition, wieder pauschal gesehen, klassischer Pauschalismus, die westliche Weisheitstradition so einen Moment enthält, wo es darum geht, Dinge, die unerträglich sind, die aber veränderbar sind, auch wirklich angegangen werden müssen. Ich behaupte nicht, dass das nicht in der östlichen Weisheit auch drinnen steckt, aber zu einem viel kleineren Prozentsatz als es in der westlichen Weisheit. Während die westliche Weisheit irgendwie ein bisschen daran krankt, mit Dingen umgehen zu können, die einfach nicht veränderbar sind. Also unveränderbare Schicksale, Schicksalsschläge etc. Da hat die westliche Weisheitstradition, bis auf Ausnahmen, ich habe vorhin die Stoa erwähnt, die Stoa hat so ein paar so Strukturen in sich drinnen, da auch wieder dieser Umgang mit Leid, mit Dingen, die unerträglich sind, da gibt es schon etwas. Aber die klassische die revolutionäre Tradition, die so ein bisschen im Kern Europa drinnen steckt. Wie gesagt, ein schöner Pauschalismus, den möchte ich hier nochmal stark machen und vielleicht gar nicht so sehr, um meinen K.O.-Gedanken zu retten vor deinem Gegenschlag, gar nicht so sehr, dass es jetzt mir darum geht, dass das nicht bereits in anderen Anime-Strukturen angelegt ist, aber dass gerade jetzt mit der Auskopplung einer Live-Action-Serie plötzlich ein Held auftritt, der zumindest in seiner Grundverfassung, Grundstruktur aus dem asiatischen Bereich kommt und viele Leute auch dazu bringt, jetzt zum ersten Mal Animes zu schauen oder wiederzuschauen oder Mangas zu lesen etc. Und diese Figur aber so gar nicht in diesem Traditionsgefüge drinnen steckt, das in der Weisheitstradition der Fernöstlichen verankert ist.
Ich glaube, um ihn wirklich zu retten, hättest du deinen K.O.-Gedanken so anlegen müssen, der Ausbruch der eigenen Weisheitstraditionen in Form von Anime, quasi Anime als, oder Manga als Medium, um aus den eigenen Verhaltens- und Weisheitsmustern auszubrechen. So wie du es angelegt hast, ist es halt leider, wie gesagt, und glaub's mir, lieber Seidel, wenn du jemanden gegenüber sitzen gehabt hättest, der vielleicht nicht so ein Nerd für dieses ganze Genre und diese ganze
Kultur. Nerd im positiven
Sinne. Ist, dann hättest du vielleicht hier durchkommen können, aber.
Ja, okay, ich nehme das hin. Hier ist wirklich mein Schlag ins Leere gegangen. Mit der letzten Kritik hast du mich wirklich getroffen. Das ist absolut einleuchtend.
Und jetzt ist endlich Zeit für einen Bumper, den ich bis jetzt noch nicht verwenden konnte. Fatality.
Ja, ich muss mich geschlagen geben. Nichtsdestotrotz habe ich das Thema irrsinnig genossen. Und ich
es war schön, sagen, drüber zu reden, ja.
Ja, und ich wollte mich auch zum ersten Mal so ein bisschen aus meinem vertrauten Nest hinausbegeben, obwohl ich natürlich die Philosophie, die Ethik und so weiter benutzt habe, um dir irgendwie anzukommen. Nichtsdestotrotz würde ich mir von dir auch mal wünschen, dass du deine angestammten Gefilde verlässt und vielleicht ich dann genauso dir einen Fatality oder Brutality zuteil werden lassen kann. Vielleicht noch das ganz kurz. Ich kann euch noch mal ganz warm ans Herz legen, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer. Beschäftigt euch ein bisschen mit One Piece, schaut euch vielleicht die Serie an. Es ist wirklich großartig, es gäbe so vieles noch zu besprechen. Ich hätte vielleicht auch meinen K.O.-Gedanken mit ganz anderen Dingen noch füttern können. Ich finde, dass One Piece einfach so viele Möglichkeiten geboten hätte, zum Beispiel das Frauenbild in Mangas zu besprechen, wo wir beide natürlich eigentlich die Falschen wären, das hier als klassische weiße Millennials durchzudiskutieren. Aber eine wirklich spannende Sache, vor allem das Frauenbild im Manga und dem Anime, mit der Reflexion auf das Frauenbild in der Live-Action-Serie jetzt. Generell der Gender-Aspekt in Mangas wäre irrsinnig interessant gewesen zu besprechen. Oder diese Strukturen in diesen Shonen-Genre, wie die Heldenreise, die klassische Heldenreise des amerikanischen Helden, nenne ich ihn jetzt mal, im Vergleich zu diesen Helden, ist die da sich selber immer wieder overpowern sozusagen. Das wäre auch eine irrsinnig spannende Sache gewesen. Jetzt leider zu spät, aber nichts, worüber ihr nicht nachdenken dürft, könnt, wenn ihr wollt.
Ein kleiner Disclaimer am Rande. Mir und vielleicht auch dir, ich bin mir nicht sicher, ist bewusst, dass es durchaus kritische Stimmen gibt, die sagen, dass die Mehrzahl von Manga und Anime Manga und Anime ist. Wir als Österreicher mit eingedeutschten Wörtern tendieren halt schon seit unserer Kindheit dazu, Mangas und Animes zu sagen. Ich bin jetzt zu wenig Linguist, um da jetzt den Stempel drauf zu setzen. Von dem her, vergebt uns, wenn das der Punkt war, der euch ein Dorn im Auge ist.
Vergebt uns für alle Spoiler, die in dieser Folge vorgekommen sind. Wir versuchten, sie so gut als möglich zu reduzieren. Ja, und bitte vergebt uns für etwaige Wortschöpfungen, die unklar sind, aber Aber ich glaube, jede Schwarzwald versus Seidel Ringhörerin und jeder Ringhörer ist da sehr gut abgehärtet und kann mittlerweile mit unserem Jargon und unseren Wortneuschöpfungen umgehen.
Ich bin eigentlich mittlerweile fasziniert, was für tolle Kreationen wir uns da quasi zweiwöchentlich um die Ohren hauen. Ja, und ich würde sagen,
das war unsere Folge.
Ja, genau.
Über One Piece. Und
kommen wir zur Runde 3, der
Denkschelle.
Round 3, fight!
Wie immer.
Ja. Und für heute habe ich mir etwas überlegt. Also für heute, fürs nächste Mal.
Also nicht wie immer. Sorry, ich bin gespannt.
Etwas, was mich schon länger beschäftigt, eigentlich seit ich angefangen habe zu studieren. Und zwar möchte ich abrechnen. Und zwar möchte ich abrechnen mit linearen und zweidimensionalen politischen Achsen. Um was geht es mir? Wie werden wir das nächste Mal ein bisschen aushebeln, was es mit diesem Links-Rechts im politischen Spektrum zu tun hat?
Oh, sehr spannend. Also Links-Rechts, also eine Politfolge, obwohl wir ja ein apolitischer Podcast sein wollen.
Ich würde es eher wissenschaftstheoretisch, aus wissenschaftstheoretischen Perspektive herausnehmen, aber
sehr cool.
Trotz politisch aufgeladenem Foreshadowing würde ich sagen, liebe Ringhörerinnen, bleibt uns gestimmt und schaltet auch in die nächste Folge ein, wenn es wieder heißt
Good Fight
and Good Night.
You still listening, gentlemen? That last few minutes might have been a little confusing. You might find it interesting.